Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich diesmal zu einem Podcast-Special von der wunderschönen Insel Mallorca. Wir sitzen hier in illustrer Runde in Palma de Mallorca anlässlich des Seminars für Praktikerinnen und Praktiker Aktuelles Steuerrecht, welches der Steuerberaterverband Niedersachsen, Sachsen-Anhalt in Kooperation mit dem Steuerberaterverband Hamburg veranstaltet. Und die Referenten haben sich bereit erklärt, dass wir hier ein wenig diskutieren, was denn derzeit aktuell ist, was wir vielleicht von der neuen Regierung zu erwarten haben. Mit wem sitze ich hier? Das ist zuvörderst der Präsident des Steuerberaterverbands Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Christian Böke. Ganz herzlich willkommen. Ich sitze hier mit Dirk Krohn von der Finanzverwaltung Schleswig-Holstein, leitender Betriebsprüfer dort. Mit Dr. Jörg Grune, ganz früher Finanzverwaltung, danach über viele Jahre, Jahrzehnte Richter am Niedersächsischen Finanzgericht, zuletzt Vorsitzender Richter dort des Umsatzsteuersenats. Und last but not least Steuerberater, Diplom-Finanzwirt Markus Perschon, der auch seine Anfangsjahre in der Finanzverwaltung verbracht hat und seit Jahren als selbstständiger Steuerberater in Escheburg tätig ist. Mein Name ist Burkhard Binnewies und ich führe durch diesen Podcast. Und vielleicht zunächst an Herrn Böke die Frage. Herr Böke, Sie haben mal vor etwas längerer Zeit zu mir gesagt auf die Frage, was erwarten Sie vom Gesetzgeber oder was wünschen Sie sich vom Gesetzgeber? Und da kam die überraschende Antwort, mehr Respekt für Beraterinnen und Berater.
Ja, genau.
Haben Sie diesen Respekt seitdem erfahren?
Nein, leider nicht. Es wird ja immer schlimmer. Wir hatten uns ja vorhin auch unterhalten, sogar über die Strafverfahren wegen Corona-Wirtschaftshilfe, die wir in Niedersachsen jetzt gegen den steuerberatenden Beruf haben in großer Anzahl, wo ich denke, wie kann man auf der Basis, wie das damals war, dieser Rechtsgrundlage, die gar nicht vorhanden war, FAQs, ja, wenn wir uns noch mal erinnern, die sich fast täglich geändert haben, und wie kann man da jetzt gegen die Kolleginnen und Kollegen, die versucht haben, da zu helfen, im weit überwiegenden Maße, wie kann man gegen die da jetzt strafrechtlich ermitteln? Also das finde ich unerhört, muss ich wirklich sagen.
Ja, das Problem in diesen Konstellationen ist ja immer, dass Finanzverwaltung und Staatsanwaltschaft im Nachhinein kommen. Und obgleich man den Ansatz versucht, sich hineinzuversetzen in die Situation, wie es damals war, gelingt das in der Regel nicht. Auch wenn man auf den damaligen Beratungszeitpunkt abstellen muss, auf die damaligen Kenntnisse absetzen muss. Und so wie Sie zu Recht sagten, diese FAQs, die haben sich ja wirklich täglich geändert. Und auf der anderen Seite ist ja auch klar, dass wenn man mit einem solchen Regenguss das Geld verteilt, dass das nicht alles nach dem Buchstaben der Verordnungen abläuft, wenn man sie im Nachhinein analysiert, ist nicht anders erwartbar. Aber das Problem ist ganz einfach, dass sich dann die Strafverfolgungsbehörden nicht in die Situation versetzen, glaube ich.
Genau.
Wie ist es eigentlich damals gewesen? Richtig. Denn die Entscheidungen mussten ja auch, gerade von den Beraterinnen und Beratern, mussten die Entscheidungen ja im Minutentakt
mussten schnell getroffen werden. Und von der Politik sind ja auch ganz andere Sachen adressiert worden, als dann hinterher paraffiert worden. Es waren ja dann ganz andere Erwartungen geweckt worden, gerade bei den Selbstständigen, bei den Einzelunternehmern, den Solo-Selbstständigen, die ja auch schon bei der ersten Förderung den Eindruck hatten, dass ihr Lebensunterhalt da gefördert wurde und nicht nur ihre betrieblichen Kosten, die aber gar nicht mehr ja vorhanden waren. Und da können wir gleich auch übergehen, glaube ich, zu dem, was wir jetzt an Ankündigungen bekommen, was die Regierungsankündigungen angeht. Wir hatten auch gerade noch im Vorfeld uns ja über die Steuerfreiheit von Überstunden unterhalten, die in Aussicht gestellt war für kurze Zeit. Aber da hat man jetzt auch was anderes draus gemacht.
Ja, es ist jetzt nur noch die Steuerfreiheit von den Überstundenzuschlägen.
Ja, genau.
Also in dem Paket ist etwas anderes drin als das, was drauf stand. Herr Grune, gerne.
Vielleicht ganz kurz mal zu dieser Problematik. Ich sehe das ja jetzt aus unterschiedlicher Sicht. Sie haben gesagt, Richter, Finanzrichter, Vorsitzender, Richter, jetzt Anwalt, Steuerberater. Dieser Fragen-Antwort-Katalog Vielleicht kann man da noch mal kurz drauf eingehen. Ich frage mich immer, welche Rechtsnatur hat das eigentlich, um daraus irgendwas saugen zu können? Also es ist kein BMF-Schreiben, es ist kein Gesetz, es ist keine Durchführungsverordnung, sondern es ist einfach nur schlicht eine Äußerung der Finanzverwaltung. Eine Äußerung, eine Ansicht der Finanzverwaltung. Aber ob ich da eine Rechtsgrundlage in dieser Form schaffen kann, wie es jetzt gemacht wird, das halte ich für in höchstem Maße zweifelhaft.
Also Qualität.
Und das haben wir jetzt, diesen Fragen-Antwort-Kataloge, das haben wir ja nicht nur in diesem Bereich, das haben wir in vielen anderen Bereichen auch schon gesehen, wo plötzlich die Finanzverwaltung ergänzend kommt zum BMF-Schreiben noch mit einem Fragen-Antwort-Katalog, wo man sich fragt, ja, ist gut einerseits, ich kriege da ein paar Fragen beantwortet, aber im Nachhinein, wenn es streitig wird, kann ich da irgendetwas draus herleiten? Kann ich da das als Rechtsgrundlage verwenden? Halte ich für zweifelhaft.
Ja, das halte ich auch absolut für zweifelhaft. Rechtsgrundlagenqualität hat das sicher nicht. Die Frage ist natürlich gerade dann, wenn jetzt Bußgeldverfahren eingeleitet werden, wenn Strafverfahren eingeleitet werden, ob das nicht zumindest dann den Vorsatz beeinflusst, ob das den Fahrlässigkeitsgrad beeinflusst, dass man sich doch als Steuerpflichtiger auf das verlassen können muss, was im Handlungszeitpunkt doch von der Finanzverwaltung als Idee der Handhabung, nennen wir es mal so, veröffentlicht, geäußert worden ist. Denn der Steuerpflichtige muss ja nicht kluger sein können als die Finanzverwaltung. Und das ist er auch nicht. Und muss er auch nicht sein. Und vor dem Hintergrund, dass man dann zu Rückforderungen kommt, das finde ich, das kann man ja noch gut nachvollziehen, aber dass dann Bußgeldverfahren und Strafverfahren eingeleitet werden. Ich habe im Bekanntenkreis einen Arzt und der hat dann am Anfang auch Corona-Hilfe beantragt und bekommen. Er hat dann so gut verdient wie noch nie zuvor und er war so erschüttert, vom Rechtsstaat erschüttert, dass er das zurückzahlen muss. Und das haben wir dann diskutiert mit einem klaren Ergebnis. Das ist natürlich die andere Seite der Medaille, das muss man auch sehen. Deswegen für den Versuch der Rückforderung, da habe ich durchaus Verständnis und da auch dann ist das Gesetz so anzuwenden, wie es gemeint war. Aber in Bezug auf die Bußgeldverfahren und Strafverfahren, da meine ich, muss man doch mit Augenmaß rangehen. Und wie gesagt, die Kolleginnen und Kollegen, die das ja im Massengeschäft beraten mussten, die haben ja unter einem extremen Zeitdruck gestanden, das zu beraten und die Anträge zu stellen.
Ja, die sind alle ja auch extrem belastet gewesen und sind es ja auch Jahre später noch, weil die Arbeit ja dann nicht weniger geworden ist, sondern die hat sich ja in eine Warteschlange gestellt. Die Arbeit, die damals nicht erledigt werden konnte und muss nachgeholt werden. Wir haben ja nicht umsonst die ganzen Fristverlängerungen für Steuererklärungen. Das macht man ja nicht, weil wir langsamer arbeiten. Mitarbeitenden, die Steuerberaterinnen, die Steuerberater, die können pro Woche 40, 50 Stunden arbeiten. Aber mehr ist dann auch nicht drin.
Ja? Wechseln wir mal das Thema, gehen wir mal auf die Perspektive 2025, die Perspektive einer neuen Regierung. Wir haben Hoffnung auf Frühling. Wir sitzen hier mit Blick auf das blaue Mittelmeer. Was haben Sie für Hoffnung auf die Koalition, auf die steuerlich-politischen Maßnahmen der Koalition, Herr Krohn, aus Sicht der Finanzverwaltung?
Also ich bin da im Moment noch etwas in Sorge, dass das, was ich so eigentlich gehofft und erwartet habe, nämlich so echt ein neuer Start, ein gearter Push, dass der wirklich kommt. Es sind mir zu vage Ausführungen da drin, die ich hoffe jetzt relativ zeitnah mit irgendwelchen Gehalten noch verlegt worden. Und ich muss offen sagen, mir fehlt als Praktiker die Grunderwerbsteuer, die ist überhaupt nicht mal benannt. Das finde ich unglaublich. Ja, das finde ich also tatsächlich, aber weil da ist, wenn ich jetzt gerade über das, was wir eben gerade diskutiert haben, da ist im Moment der größte Druck drin für die Beratung, gerade auch bis Richtung Strafverfahren und sonst etwas, gerade wegen der Anzeige. Da kommt gar nichts. Und die anderen Punkte, also mich erschrecken ein, zwei Ausführungen da, wenn ich also um die umgekehrte Option denke, da weiß ich als Praktiker gar nicht, wie ich das umsetzen soll. Also ich hoffe doch jetzt ein bisschen mehr in den nächsten Wochen, Monaten, dass wir ein bisschen mehr Gehalt bekommen. Also Sie haben eben schon einen Punkt angesprochen mit der Steuerfreiheit der Zuschläge, da ist es auf einmal auch wieder anders. Also ich bin im Moment ein bisschen in Sorge, dass da richtig ein großer Start kommt. Also deswegen.
Wenn Sie die Grunderwerbsteuer ansprechen, Herr Krohn, wie stehen Sie zu den parallel stehenden Anzeigepflichten von Notar und Steuerpflichtigen? Weil uns das in der Praxis immer wieder große Probleme bereitet. Wenn jemand sich darauf verlässt, dass ein Notar die grunderwerbsteuerliche Anzeige auch an die richtige Stelle, nämlich an die Grunderwerbsteuerstelle beim Finanzamt schickt, das aber nicht passiert, ist es auch in dem Bereich so, dass nicht nur dann steuerlich nacherhoben wird, sondern dass, weil möglicherweise die Festsetzungsfristen abgelaufen sind, da Bußgeldverfahren oder Strafverfahren eingeleitet werden, alleine vor dem Hintergrund der Fristverlängerung. Ja. Wie sehen Sie das, dass das so parallel nebeneinander steht, was natürlich den Steuerpflichtigen nicht bewusst ist.
Ja, das ist das erste Punkt eigentlich. Also jeder verlässt sich auf den Notar und ist am Ende verlassen, wenn der das nicht macht. Und der Notar hat keinerlei Sanktionen gegen sich zu halten, weil er eben im Gesetz so aufgebaut ist, dass seine Anzeige nur eine Mitteilung ist und keine AU-Sanktionen hat. Also ich persönlich muss offen sagen, ich würde diese Anzeigepflichten, die wir momentan haben, für alle Gruppen verbinden und zwar sie vollständig als Steuererklärung sehen. Und egal, wer dann in diesem Akt zuständig ist, also auch der Notar, der muss die Sanktionen dann mittragen oder alleine tragen, die wir dann haben. Und ich muss Ihnen offen sagen, ich glaube, dass es gar nicht darum geht, dass man etwas nicht anzeigt. Also es gibt natürlich auch immer die heftigen Leute, die sagen, wir warten mal drauf, ob es einer merkt. Das ist heutzutage, glaube ich, aber der seltene Fall. Die Frage der Anzeige momentan ist deshalb so schwierig, weil die meisten nicht wissen, wo das örtlich zuständige Finanzamt ist. Und das ist tatsächlich ja eins der letzten Abenteuer in Deutschland. Weil man muss sich, ja, ist tatsächlich so, wenn man überlegt, dass es in jedem Bundesland unterschiedliche Zuständigkeitsverordnungen gibt und das innerhalb von 2 Wochen dann erkannt und zugeordnet wird. Also meine Lösung wäre im Moment, Sie wissen, ich bin im Arbeitskreis, da haben wir so eine Lösung erarbeitet. Wir würden vorschlagen, das auf 3 Monate zu verlängern, die Anzeigepflicht, und eine zentrale Anzeigestelle herzustellen. Wenn das nicht, weil es eine Landessteuer ist, eine Bundeszentrale ist, also ich hätte gute Hoffnung, dass es das BZST machen könnte und die können dann verteilen, dann hätten wir all diese Probleme nicht. Aber wenn die Länder das nicht wollen, dann können wir eben meinetwegen pro Land eine zentrale Abgabestelle haben. Dann auf 3 Monate und dann, glaube ich, haben wir das Hauptproblem weg. Dann weiß jeder, wo es hingeht. Und wenn dann der Notar fairerweise im Vertrag sagt, ich zeige an diese Stelle, dann kann er sich auch nicht mehr irren. Und dann soll er meiner Meinung nach auch ein bisschen Haftung übernehmen für diese Fälle, soweit es in seinem Notarrecht geht. Und dann, glaube ich, wird der Druck raus.
Ja, und vor allen Dingen, dann ist auch der Druck für die Finanzverwaltung raus, wenn Fristen abgelaufen sind, dann in die leichtfertige Steuerverkürzung zu gehen, damit man ja längere Festsetzungsfrist hat. Ja. Das hatten wir gerade ein Verfahren beim Finanzgericht in Thüringen, in Gotha, wo ein Kaufmann sich eben auch auf den Notar verlassen hat. Und dann wurde aber vom Finanzgericht unterstellt, dadurch, dass er die Kaufmannsausbildung habe und Diplomkaufmann sei, habe er die entsprechenden steuerrechtlichen Kenntnisse. Und in der Verhandlung habe ich dann gesagt, ich kenne ihn nur vom Telefon, meinen Mandanten. Ich habe dann gesagt, ja, kennen Sie meinen Mandanten besser als ich? Also ich weiß nicht, dass der steuerrechtliche Ausbildung im Studium betrieben hat. Der Bundesfinanzhof hat es aufgehoben. Wir haben es jetzt in der zweiten Instanz dann auch gewonnen. Der Fall ist jetzt abgeschlossen. Aber das Ganze könnte man sich sparen, wenn man eben ihren Anregungen folgt und da eine zentrale Meldestelle macht, die Fristen verlängert und den Notar wirklich mit in die Pflicht nimmt. Denn dann werden die das ernst nehmen.
Dann nehmen sie es ernster. Also ich sage Ihnen ganz offen, ich habe einen meiner Vorträge mal bei einer Notarkammer, ich lasse mal den Ort weg, gehalten. Und dann habe ich eben auch über Anzeigen gesprochen. Da saßen eine Menge renommierte Notare, die dann, kurz nachdem ich das erzählt habe, eine Pause gemacht haben. Und dann gab es die Anweisung, das machen wir nicht. Und ich lasse das mal weg, wo es war. Aber das ist schon relativ schwierig, weil diese Haftungsfrage im Raum steht und das wollen die einfach nicht haben. Und ich gebe das auch zu. Und wir sind, das passt zu eurem ersten Thema, wir sind härter geworden. Also ich sage Ihnen ganz offen, wir haben klare Vorgaben, diese Fälle in die Bußgeld- und Strafsache zu stellen. Ein Punkt, Herr Binnewies, haben Sie gerade gesagt, wenn es sowieso schon verjährt ist, dann müssen wir es, weil sonst kommen wir gar nicht mehr ran, wenn die ersten 4 Jahre um sind. Der nächste Schritt ist eben, dass wir haben jetzt auch die 7- und bis 10-Jährigen, wo man sonst auch nicht mehr rankommt. Also geht man den harten Weg. Und es gibt jetzt gerade ein Verfahren, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, ich habe es bisher auch nur im Flur gehört, das ist in Saarbrücken gelaufen. Da hat ein Steuerpflichtiger auch sich verlassen, hat 140.000 Bußgeld bekommen, geht dagegen vor, irrerweise, und hat dann jetzt das Urteil, er darf die 140.000 zusätzlich als Bußgeld zahlen und hat noch 8 Monate ohne Bewährung bekommen, weil er vorher schon, ich sag mal, wohl nicht so ein ganz Steuerpflichtiger war, der so alle seine Pflichten erfüllt hat. Also als ich das hörte, da war ich, wo wir da im Moment gelandet sind, ist irre.
Das Problem ist natürlich jetzt von Beraterseite auch gesehen, teilweise überlegen wir, wann, zu welchem Zeitpunkt und ob überhaupt führen wir eigentlich das Argument ein, dass es festsetzungsverjährt ist, um die Finanzverwaltung dann nicht in die leichtfertige Steuerverkürzung als Vorwurf zu treiben oder eben in die Steuerhinterziehung zu treiben, mit ganz anderen Konsequenzen, die dann noch folgen, aber das ist keine gesunde Entwicklung.
Nein.
Dann sollte man es wirklich so sicherstellen, dass die Fristen entsprechend verlängert sind, dass man steuerlich rankommt, dass die Steuerpflichtigen wissen, wo muss ich es anzeigen. Also das ist sicherlich eine gute Initiative. Gucken wir mal, ob da was draus wird. Herr Grune, was haben wir denn umsatzsteuerlich zu erwarten? Werden die Sudoku-Hefte künftig mit 7% ins Gesetz geschrieben oder mit 19%? Haben Sie irgendwas dem Koalitionsvertrag entnehmen können im Hinblick auf das Umsatzsteuerrecht, wo Sie ja der Spezialist sind? Was
ja, also zu den Sudoku-Heften habe ich leider nichts gefunden. Da verlassen wir uns jetzt mal auf den EuGH. Wir haben ja das Verfahren zum EuGH gebracht, letztendlich über das Finanzgericht Berlin-Brandenburg. Wir müssen mal gucken, dass wir da also auch Erfolg haben und zum ermäßigten Steuersatz kommen. Ja, aber zur Koalitionsvereinbarung oder zum Koalitionsvertrag, ich habe umsatzsteuerlich wenig gefunden. Es geht um die Gastro-Umsätze. Da ist man wohl geneigt, ab 1.1.26 unter Finanzierungsvorbehalt wieder zu 7% zurückzugehen, was wir ja in der Corona-Zeit schon hatten, was sicherlich das eine oder andere Abgrenzungsproblem in der Umsatzsteuer beseitigt. Es bleibt natürlich noch die Abgrenzung in der Gestalt, dass eben die Getränke nach wie vor mit 19% veranschlagt werden. Also insofern werden wir da auch weiterhin die Abgrenzungsproblematik haben. Und außerdem haben wir eben den Finanzierungsvorbehalt. Im Übrigen, umsatzsteuerlich habe ich nichts weiter entdeckt im Koalitionsvertrag. Ich weiß nicht, ob jemand anders noch was gesehen hat. Ich habe nichts gesehen. Aber ich finde, ich muss mal eine Sache sagen, generell zu der Koalitionsvereinbarung. Ich finde sie gar nicht so schlecht und ich finde es auch nicht so unbedingt so angebracht, jetzt zu sagen, na gut, das ist alles nicht konkret genug und da fehlt mir noch was, da fehlt mir dies und das, mir fehlt auch eine ganze Menge, aber die Frage ist ja, was will ich eigentlich mit einer Koalitionsvereinbarung? Ich kann doch nur bestimmte Rahmen setzen. Ich kann sagen, da will ich was machen, da will ich was machen, da will ich was machen. Alles andere wäre ein Gesetzentwurf und einen Gesetzentwurf habe ich jetzt noch nicht. Ja, und das will ich auch jetzt gar nicht und es geht doch hier um Absichtserklärungen erstmal dieser Koalition. Die mussten sich jetzt erstmal finden. Aus meiner Sicht, Gott sei Dank, sind die Alten nicht mehr da, die Ampel nicht mehr da. Und auch CDU und SPD waren ja, oder CDU, CSU und SPD waren ja relativ weit auseinander, wenn man sich den Wahlkampf mal anschaut. Und dass es jetzt trotzdem so eine Koalitionsvereinbarung zustande gekommen ist, und das sind ja nicht nur steuerliche Dinge, die wir jetzt hier besprechen, sondern auch andere, aber dass diese Koalitionsvereinbarung so zustande gekommen ist, finde ich schon ganz gut. Und die Absichtserklärungen, die enthalten sind, mit denen kann ich eigentlich ganz gut leben. So, wobei ich jetzt die Grunderwerbsteuer auch nicht gesucht habe, muss ich sagen. Aber ich habe es jetzt verstanden, dass das fehlt. Ja, das ist schon richtig.
Aber es ist ja auch so, die letzte Koalition hat ja tatsächlich versucht, den anderen Weg zu gehen. Genau. Und den Koalitionsvertrag ja eben unglaublich viel auszuformulieren, sehr konkret zu sein, um späteren Streit zu vermeiden. Und ich glaube, das ist jetzt eure Erfahrung gewesen, da kann man keinen Streit dadurch vermeiden, dass man es versucht, im Vorhinein zu formulieren. Und das hat nicht funktioniert. Insofern ist es jetzt vielleicht.
Also ich finde diese, wenn ich das nur ganz kurz sagen kann, diese 146 Seiten, ich finde das schon so eigentlich vom Ansatz her erstmal ganz gut. Und ich finde auch die finanzpolitischen und die steuerrechtlichen Dinge, die da enthalten sind, erstmal als ersten Aufschlag finde ich das nicht schlecht. Und ich würde es erstmal nicht so runtermachen. Aber bitte.
Vielleicht ergänzen, also ich finde das einen guten Ansatz, den du da hast. Und ich bin da auch gar nicht so weit von dir entfernt. Also mir haben nur so ein paar Punkte gefehlt, wo es etwas spezieller wird, ja. Aber dass es nicht wieder wie beim letzten sein soll. Ja, das sollen wir auf keinen Fall machen. Das ist wie so ein 100-Punkte-Plan abarbeiten, ja. Und das wird nichts. Und ich finde, eine Sache, die da drin steht, die gibt mir so ein wenig Mut. Da ist so im Groben der Tenor drin, wir wollen wieder mehr Vertrauen, das heißt mehr Selbsterklärung, aber höhere Sanktionen, wenn das mal schief läuft. Also im Kern heißt das für uns Finanzbeamten, wir lassen mehr automatisiert durchgehen, gehen aber mehr in die Prüfung. Das vertrete ich schon seit 20 Jahren. Dass man da weitaus mehr erreichen kann. Und wenn dieser Szenario gepaart mit auch im Steuerrecht Abbau von ich sag mal, irgendwelchen uns gängelnden Aufzeichnungspflichten und sowas passiert, dann sehe ich deinen Geist. Und dann bin ich bei dir. Mir fehlt immer noch die Grunderwerbsteuer. Aber man muss, vielleicht ist sie auch zu speziell. Und sie hatten, so wie ich das gehört habe, ja auch unheimliche Probleme damit, die andere spezielle Steuerart gegen Bayern zu verteidigen, die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich weitaus mehr Zeit gekostet als die Grunderwerbsteuer. Das ist. Aber im Kern hast du recht. Zu genau, das würde ich auch nicht wieder haben wollen.
Ja, Herr Perschon, als letzter in der ersten Durchgangsrunde, was haben wir denn ertragssteuerlich zu erwarten, bei der Einkommensteuer zu erwarten?
Also ich muss sagen, was Dirk gerade angesprochen hat schon, das hat mich am meisten überrascht, verfahrensrechtlich, ein Übergang zur Selbstveranlagung. Und wenn man das genauer liest, dann ist das ja eigentlich eine Umsatzsteuer-Selbstveranlagung, also praktisch eine Steueranmeldung. Das finde ich eine sehr gute Idee, weil sie Bürokratie abbaut. weil sie wirklich Bürokratie abbauen kann. Ansonsten muss ich sagen, hat mich das, gibt zwar Jörg recht, dass man nicht jetzt anfangen sollte, alles schlecht zu reden, aber so ein großer Reformwille ist für mich da nicht erkennbar. Ich hatte ein bisschen mehr Hoffnung, dass man auf die Unternehmenssteuerkommission so ein bisschen schaut und guckt, was die vorhatte. Und ich habe den Kollegen eigentlich schon immer gesagt vorher, bitte baut jetzt noch keine GmbHs, wandelt nicht um die Personengesellschaft in die Kapitalgesellschaft, denn es könnte was kommen bei der Gewerbesteuer. Und da scheint ja im Augenblick nicht viel zu kommen. Die Kommission hat ja selber auch gesagt, eine Abschaffung wäre sinnvoll. Ist in Deutschland aber nicht möglich. Also sehr realistisch, aber keine Zurechnung, keine Kürzung mehr. Hätte viele Konstruktionen in Frage gestellt. Die Immobilien GmbH, die GmbH als solches allgemein. Das fehlt mir so ein bisschen. Andererseits kann man sagen, jetzt wissen wir, dass sich da nicht großartig vielleicht was ändert. Aber gut, es ist viel offen gehalten. Also was Dirk auch gesagt hat, die umgekehrte Option, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und ertragssteuerlich ist ein Punkt sehr interessant, die Prüfung, ob Personengesellschaften, Personen grundsätzlich dem Kürrecht unterliegen. Da gab es ja mal auch einen sehr interessanten Aufsatz auch in der DSDR, weiß gar nicht mehr, wer ihn geschrieben hat. Aber das wäre natürlich schon eine ganz spannende Sache, weil es auch die ganzen Hin- und Hergestaltungen vielleicht irgendwann mal überflüssig machen könnte.
Sie haben ja zu Recht gesagt, ich glaube seit 30, 40 Jahren sagt jede Steuerkommission, sagt jedes wirtschaftswissenschaftliche Institut und jeder steuerrechtliche Lehrstuhl in Deutschland, die Gewerbesteuer gehört abgeschafft. Das war ja eigentlich ein aus meiner Sicht sehr, sehr positiver Ansatz der letzten Expertenkommission aus Mai 2024, die eben nicht den großen Reformwurf gefordert haben, sondern die haben bei einzelnen Problemen den Finger in die Wunde gelegt, ob es im mittelständischen Bereich die Betriebsausspaltung ist, ob es das Sonderbetriebsvermögen ist, wo man punktuell hätte eingreifen können, was ja auch sehr viel einfacher ist für den Gesetzgeber, als dann den großen Steuerreformentwurf tatsächlich durchzusetzen in Abstimmung mit den Bundesländern. Aber auch von diesem Expertenpapier findet man ja im Koalitionsvertrag nichts. Muss man vielleicht jetzt auch nicht. Das heißt ja nicht, dass nicht doch der ein oder andere Punkt in den nächsten 4 Jahren dann doch durchgesetzt wird. Aber das fand ich eigentlich in hohem Maße intelligent gemacht, dass die wirklich an ganz einzelnen Problempunkten aus der Praxis angesetzt haben und eben nicht den großen Entwurf, der immer in der Schublade landet.
Ja, und das ist ja eigentlich auch gar keine fiskalische Problematik. Also das hat ja mit Steueraufkommen wenig zu tun. Und ich bin da ganz bei Jörg Rune, dass man die Hoffnung nicht aufgeben sollte. Und es darf vielleicht ein paar Reformschritte kommen. Ist ja einiges vage gehalten. Einstieg in eine Unternehmenssteuerreform kann vieles bedeuten. Die Senkung der Körperschaftsteuer, die haben wir jetzt alle mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich dann schon in Pension bin, wenn das vollständig in Kraft gesetzt ist. Also da wird sich, glaube ich, kein Unternehmer heute drüber freuen. Was im Jahre 28 mit 1% losgeht und im Jahre 32 dann ja zu einer Unternehmenssteuer führt, die dann eine neue Regierung letztendlich in ihrem Haushalt spürt. Das wird eine spannende Frage.
Ja, die Mühlen mahlen ja langsam. Ich habe gerade ein Verfahren abgeschlossen, Unternehmenssteuerreform 2000, 2001, aufgrund der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung aus 2022, 2023, also 24 Jahre nach einer Steuerreform. Und natürlich haben nur die wenigsten Steuerpflichtigen Luft, die Rechtsbehelfsverfahren so lange durchzuhalten. Mit dem Ergebnis, dass damals Milliarden an Körperschaftsteuerguthaben verfassungswidrig vereinnahmt worden sind. Ja. Das muss man klar sehen. Das ist das Ergebnis. Und wenn man dann am Anfang damit antritt, dass es verfassungswidrig wird, man erstmal von allen Seiten belächelt. Und natürlich viele dieser Ansätze gehen auch ins Leere und haben keinen Erfolg. Aber den einen oder anderen Erfolg kann man dann doch erzielen. Was ich im Moment feststelle, ist, dass doch gerade auch aus dem mittelständischen Bereich, aber auch aus dem Bereich der Freiberufler, wenn sie nicht Juristen oder steuerberatend tätig sind, weil das ist doch sehr national gebunden, in Erwägung ziehen, wegzuziehen, Deutschland zu verlassen. Und wir sitzen jetzt hier gerade auf Mallorca, wollen jetzt nicht auf die Ferienimmobilie in der Rechtsform der spanischen Kapitalgesellschaft als verdeckte Gewinnausschüttung eingehen, aber es sind unterschiedliche Treiber. Diejenigen, die das an mich herantragen, die haben zwei Treiber. Das ist in der Tat die politische Situation, dass man Angst davor hat, dass Russland in der Ukraine mittelfristig nicht Halt macht, sondern in den nächsten 5 bis 10 Jahren vielleicht dann doch den Angriff auf die NATO wagt. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist die Angst vor einer Vermögenssteuer und in welcher Form sie auch immer kommt. Und Sie vielleicht als Erster. Halten Sie diese Ängste, über die politische Angst, das ist Spekulation, da braucht man nicht zu sprechen. Das muss jeder für sich persönlich entscheiden, wie er das wertet, ja oder nein. Aber aus steuerlicher Sicht, ist es angebracht, aus steuerlicher Sicht aus Deutschland wegzuziehen?
Also rein politisch müsste ich mich fragen, wo will man hingehen? Also das würde mich interessieren, welche Enklaven auf dieser Welt.
Kann ich Ihnen sagen, im Moment ist, ohne jegliches Verständnis von meiner Seite dafür, Dubai steht ganz oben auf der Liste, wofür ich überhaupt kein Verständnis habe. Und dann ist es nach wie vor der sichere Hafen Schweiz.
Ja, ja.
Das sind so, aber es sind, aber auch Dubai geht durch, nicht nur in der Branche der Influencer, nicht nur in Internetbereichen, wo von ferne auch programmiert werden kann oder Computerbereichen, sondern auch tatsächlich Freiberufler, wenn sie medizinisch tätig sind, haben Dubai auf der Liste. Und das, wie gesagt, die Alternative dazu ist der sichere Hafen Schweiz.
Ja, also ich denke mal, wir haben zwar ein sehr kompliziertes Steuersystem, aber wir haben auch eine sehr verlässliche Bürokratie. Ich habe mal einen Spediteur betreut und der sagte mir auch, es ist sehr schwierig in Deutschland Transportgenehmigung zu kriegen, aber in anderen Ländern ist es gar nicht möglich, ohne Bestechung, Korruption vielleicht auch Dinge zu erreichen. Schweiz ist sicherlich ein sehr spannendes Land, aber die Lebenshaltungskosten in der Schweiz wiegen die steuerlichen Vorteile mit Sicherheit oder möglicherweise auch mehrfach wieder auf. Ja, ob man in ein System wechseln möchte, in dem die politische Instabilität vielleicht auch zum Programm gehört, ist sicherlich schwierig. Also Angst vor einer großen Steuererhöhung habe ich im Augenblick nicht, aber die politische Entwicklung, was Ihre Mandanten dann ja auch fürchten, der Angriff der Russlands auf die Ukraine, wo macht Russland Halt, macht Russland überhaupt Halt? Aber ich glaube, man wird sich dann diesem Problem auch nicht in der Schweiz entziehen und auch nicht in Dubai, sondern dann werden wir noch ganz andere Probleme haben, anstatt oder nicht nur die steuerlichen Fragestellung möglicherweise. Die Umsetzung einer Vermögensteuer, ich glaube, da sind wir uns einig, die ist ja schon häufiger gescheitert und das hat ja auch gute Gründe, weshalb wir sie abgeschafft haben bzw. ausgesetzt haben und nicht wieder eingeführt haben, denn die bürokratische Aufwand wird ein Vielfaches vielleicht auch von dem am Ende überschreiten, was die Vermögensteuer bringt. Und die Wegzugsgedanken gerade der Mandanten, die eben dann davon betroffen wären, tun ihr Übriges.
Herr Böcke, ist das Steuerrecht bei all diesen Entscheidungen auch in der privaten Lebensführung. Wo will ich leben? Das frage ich meine Mandanten. Ich hatte ein älteres Ehepaar, die wollten nach Malta. Habe ich eben nicht erwähnt. Und haben gedacht, habe ich ihnen ganz offen gesagt, ich kann sie mir nicht auf Malta vorstellen. Das ist wunderschön, um da Urlaub zu machen. Und man kann auch wunderbar Englischkurse machen. In Valletta ist man in 10 Minuten durchgelaufen. Was wollen Sie den ganzen Tag auf Malta machen? Und habe dann mal die These aufgestellt, da ging es einmal um die Angst vor einer Vermögensteuer und es ging um die Erbschaftssteuer. Die beiden Kinder studieren schon seit Jahren und arbeiten seit Jahren, länger als 5 Jahre im Ausland. Da habe ich nur gesagt, jetzt streichen Sie mal 20% Ihres Vermögens, gedanklich. Streichen Sie die 20%, legen Sie gedanklich auf ein Sonderkonto und wenn dieses Konto verloren geht, ist es Ihnen das wert, Ihren Lebensmittelpunkt, ihre Lebensverhältnisse in Deutschland aufzugeben, ihre Sozialstrukturen aufzugeben, die Sozialkontakte aufzugeben und auf der Insel Malta zu sitzen. Ist das nicht vielleicht etwas, Herr Böcke, auch was wir in der Verantwortung als Berater durchaus als Position einnehmen müssen? Wie wichtig ist das Steuerrecht oder in vielen Situationen vielleicht auch, wie unwichtig sollte das Steuerrecht sein?
Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Also das Steuerrecht kommt ja eigentlich immer so erst am Ende der Entscheidungskette zum Tragen. Also wenn ich auch immer überlege, okay, was bringt eine Steuersenkung im Unternehmenssteuerrecht per Saldo, wenn ich mir aber angucke, die typische Gewinn- und Verlustrechnung, ja, Umsatzerlöse, sehr hohe Kosten durch dies und das, dann bleibt am Ende ein kleiner Gewinn übrig, da geht ein Steuersatz drauf. Das sind betriebswirtschaftlich natürlich, ist es natürlich wichtig, ich will das jetzt auch nicht kleinreden, aber das ist jetzt nicht der primäre Treiber. Ich glaube, die primären Treiber sind das, was Sie auch schon ausgedrückt haben, so der allgemeine Frust über dies und das, was über die Jahre an den Menschen genagt hat. Und es sind eben unnötige Kosten, die überall da sind durch Administration, die zwar funktioniert, aber die auch natürlich sehr behäbig ist, wo man sich dann überlegt, wozu brauche ich das? Wozu brauche ich diese ganzen Hinzurechnungen im Gewerbesteuerrecht, ja, die sich immer weiterentwickeln, sich immer weiter verkomplizieren? Und ich glaube, das nagt an den Unternehmen und Selbstständigen und das führt zu so einer Frustration. Und wenn man mit denen vernünftig spricht, dann merken die von selbst, dass es sich in einem Land wie Dubai nicht unbedingt frei leben lässt und dass die Schweiz nicht irgendwie ein hippes, fortschrittliches Land ist, wo man am Puls der Zeit ist, sondern das sind vielleicht dann andere Länder, andere Städte. Aber Politik kann schnell überall sehr instabil auch werden. Wir sehen das in den USA gerade auch. Die Frage ist immer, wie lange das anhält und welche bessere Perspektive haben wir hier als in Europa? Und dann ist es doch am Ende auch die Frage, wollen wir das nicht mit einem im positiven Sinne selber in die Hand nehmen und versuchen selber zu gestalten, als einfach wegzulaufen? Denn ich glaube nicht, dass es einen besseren Ort gibt auf der Welt, wo man sein Leben selbst gestalten kann, als hier in Europa, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also das sehe ich auch so. Früher habe ich meine Eltern immer belächelt, wenn wir aus dem Urlaub zurückkamen und meine Eltern behaupteten dann, also nirgendwo ist es so schön wie im Sauerland, wo ich aufgewachsen bin. Ich kann mich an Regenschauer ohne Ende im Sauerland erinnern in meiner Jugend. Aber mit wachsender Lebenserfahrung, wenn man jedenfalls ein bisschen was von der Welt gesehen hat, dann darf man in Deutschland, glaube ich, in der Tat nicht ganz so unzufrieden sein. Herr Grune, an Sie vielleicht noch mal die Frage, andere europäische Staaten, wenn man das so beobachtet, Spanien, England, Italien auch, haben sozusagen steuerliche Ansiedlungsprogramme. Die sind völlig unterschiedlich ausgestattet. In Italien weiß ich es nur ganz grob, aber als Beispiel, da werden ausländische Einkünfte mit 250.000 Euro besteuert, egal wie hoch sie sind. Einkünfte, wenn man nach Italien geht, aber in Italien keine Einkünfte erzielt. Auf die Details will ich gar nicht eingehen, die sind, glaube ich, gar nicht so interessant. Aber ist das attraktiv für Deutschland? Sollte Deutschland das machen? Sollte Deutschland da auch in den Wettbewerb treten und sagen, wir wollen insbesondere junge Unternehmerinnen, Unternehmer, Künstlerinnen, Künstler ansiedeln in Deutschland? Sollten wir uns dafür attraktiver machen, als wir sind, oder sind wir attraktiv genug?
Also ich glaube, wir sind nicht attraktiv genug. Ich glaube, wir müssen uns attraktiver machen, gerade um eben dafür zu sorgen, dass solche Unternehmen hier auch herkommen und nicht in andere Länder wie Italien oder wo auch immer jetzt hingehen. Wir haben, glaube ich, einen gewissen Nachholbedarf da in dem Bereich. Ich glaube, dass viele immer Deutschland sehen, auch so als Hochsteuerland und eben auch so ein bisschen Angst haben, nach Deutschland zu kommen und deshalb sich auch scheuen, nach Deutschland zu kommen. Und das müssten wir eigentlich vom Ansatz her erstmal attraktiver machen und müssten eben solchen Leuten, die eben vorhaben, hierher zu kommen oder die überhaupt die Idee haben, sich unternehmerisch in einem europäischen Land anzusiedeln, da bestimmte Anreize geben. Das können natürlich auch steuerliche Anreize dann sein, die man hat. Und wie auch immer man das machen will, das muss man erstmal abwarten. Aber generell bin ich schon der Meinung, dass man eben hier das auch fördern sollte.
Ja, ich glaube auch, dass wir in Deutschland da ganz einfach ein schlechtes Marketing haben.
Haben wir, auf jeden Fall.
Denn das, Herr Peschon, was Sie eben schon sagten, mit dem Steuersatzvergleich ist es ja nicht getan. Es hängt ja damit zusammen, wie setzt sich die Bemessungsgrundlage zusammen, dass ich in den USA möglicherweise einen viel niedrigeren Steuersatz habe, dafür aber eine höhere Bemessungsgrundlage. Oder auch, was bekomme ich denn in den USA dafür? Ne? Wenn die Kinder studieren wollen, kriegen wir in Deutschland nach wie vor, man kann über Universitäten schimpfen, man kann über alles schimpfen. Aber in Deutschland gibt es staatlich garantiert eine aus meiner Sicht nach wie vor hervorragende Ausbildung. Und sowohl in den Schulen, wo vieles verbesserungswürdig ist, als auch in den Fachhochschulen, in den Universitäten, was es natürlich in diesen Ländern überhaupt nicht gibt. Und das ist natürlich eine viel kompliziertere Rechnung. Aber marketingmäßig müsste man diese Rechnung vielleicht aufmachen. Und dann wird Deutschland vielleicht auch konkurrenzfähiger, als es wahrgenommen wird. Vielleicht zum Schluss.
Ja, vielleicht sind wir ja gar nicht so. Vielleicht sind wir ja gar nicht so schlecht. Wir müssen einfach uns besser verkaufen. Das kann sein. Ich glaube allerdings, ich bin da nicht so ganz Ihrer Meinung, dass wir so eine hochkarätige Ausbildung haben hier. Das mag für die Universitäten oder Fachhochschulen oder Hochschulen mag das zutreffen. Aber bei den Schulen bin ich so ein bisschen gespalten da. Ich glaube schon, dass man da doch ansetzen müsste und vieles auch verbessern müsste. Aber es ist ein anderes Thema als das, was wir hier heute haben. Aber es würde sicherlich auch, also wir müssen uns besser verkaufen, um eben hier auch Unternehmen anzulocken. Das glaube ich schon.
Vielleicht als Schlussstatement, Herr Krohn. Haben Sie als Finanzbeamter und leidenschaftlicher Finanzbeamter Verständnis dafür, dass Steuerpflichtige sagen, der Steuersatz, der trifft mich gar nicht so hart. Das ist überhaupt nicht mein Problem, aber die Bürokratie ist mein Problem.
Also das ist genau, glaube ich, der Ansatz, der eben häufig aus der Diskussionsrunde rauskam. Ich glaube, dass die Steuer selbst gar nicht das Problem ist, sondern der Versuch, den wir seit ich weiß nicht, solange ich dabei bin und viel länger, immer wieder im Steuerrecht haben, alles gerecht zu tun. Wir wollen jede Facette anpassen und wir wollen eine faktisch Einzelfallregelung für jeden Einzelnen ins Gesetz transferieren, was ja eigentlich nicht geht, und kommen dadurch immer nach jedem Urteil, Finanzgericht nicht gegen dich, aber nach jedem berechtigten Urteil des BfH versucht man immer wieder etwas anzupassen, und damit verschlimmbessert man Stück für Stück jedes Gesetz, macht es komplizierter in der Anwendung, aber auch in der Planung. Und da finde ich, wäre der Mut, mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, wir vereinfachen mal etwas. Ich weiß, vor ein paar Jahren habe ich einen Kollegen von mir verabschiedet, in Anführungsstrichen, in den Moloch des Finanzministeriums. Da sollte er Körperschaftsteuerreferent werden. Und da habe ich ihm das Körperschaftsteuergesetz 1957 mitgegeben. Das hatte genau 40 Seiten. Das war so dick, und habe ihn dagegen gesagt, geh doch mal wieder in diese Richtung, dann haben wir es einfacher. Ich glaube, das wäre so ein Ansatz. Und ein zweites, Sie kennen mich lang genug, Herr Benevis, ich finde auch die Mentalitätsfrage. Also ich bin erschüttert von der Diskussion einiger Leistungsträger, dass sie die Steuer als Facettenpunkt dafür nehmen, ihren Lebensstandort zu wählen. Ich finde, dass das geht gar nicht, weil das, was man hier in Deutschland erreichen kann, das gibt überall Nachholeffekte, mit Sicherheit, auch in Schulen und sonst etwas. Aber was wir hier leisten aus den Steuern, was möglich ist, also Sie haben alle hier im Raum, ich habe Verwandte in Kanada, wenn ich das Gesundheitssystem in Kanada sehe, da freue ich mir ein Loch im Bauch hier. Und auch diese Leute, die jetzt hier, wir sitzen ja in Mallorca, die hier ihre Finke haben. Wenn es ihnen schlecht geht, dann gehen sie nach Hamburg zum Arzt und nicht hier. Das ist der Regelfall. Ich habe so viele Freunde und Bekannte, die diesen Weg gegangen sind, und dann merke ich immer, jenseits 70, da sind sie mindestens einmal im Jahr zum Check-up oder sonst etwas in Deutschland. Das machen die nirgendwo anders, auch nicht in Dubai übrigens. Deswegen, also bin ich, also gerade diese Dubai-Geschichte, das glaube ich, das sehen wir beide so, Markus, das ist so eine Internetente, die für mich überhaupt nicht relevant ist. Und ich bin eigentlich ein Fan davon, ich bin nicht umsonst Steuerbeamter, dass man sich mal wieder die Frage stellen muss, ist es wirklich richtig, möglichst wenig Steuern zu zahlen? Oder ist es eigentlich nicht richtig, dass wir alle zusammen die richtige Steuer zahlen? Ich will ja nicht übertreiben, das will ich ja gar nicht, aber es gab mal eine Zeit, ich erzähle das immer gerne, das ist die Fuggerzeit, da wurden die 10 größten Steuerzahler an die Rathaustafel genagelt, nicht persönlich, sondern als Zettel, und die bedeutendsten Bürger waren die auf diesen 10 Listen standen. Warum ist das eigentlich anders in Deutschland? Warum kann ich nicht stolzer darauf sein? Ich will nicht 50%, ich hätte auch gern weniger. Und warum kann ich nicht stolz darauf sein, einen Beitrag gemacht zu haben für das, was in Deutschland möglich ist und geleistet werden kann? Das ist für mich die Mentalitätsfrage, die nicht der Gesetzgeber, sondern der Bürger, und zwar jeder einzelne Bürger, sich mal fragen sollte, wieso lebe ich in diesem Standort und was kann ich für diesen Staat machen? Das ist für mich eine andere Blickrichtung, das gebe ich zu, aber es war einer der Gründe, warum ich zum Finanzamt gegangen bin, weil ich dafür eigentlich ein bisschen mitsorgen wollte. Und das ist mir viel zu viel aus dem Weg gegangen aus der Ideen heraus, und das liegt auch an uns. Also auch an mir, ich sage Ihnen ganz offen, wenn ich in der Gesetzgebung mitarbeite, dann werde ich manchmal irre, was wir diskutieren. Also ich mache Ihnen das, darf ich das ja auch gar nicht erzählen, aber manchmal schalte ich die Videokopfhörer aus, weil ich es nicht mehr aushalte, weil auf welchem kleinteiligen Niveau wir diskutieren. Und das ärgert, ja, ist tatsächlich so. Das wird mir alles zu kleinteilig, und da fehlt die große Linie, und die hoffe ich mal, dass die wiederkommt. Also deswegen sehe ich es etwas anders.
Ja. Das ist ein wunderbares Schlusswort insofern, als Sie auf die Mentalität abgestellt haben. Und auch bei meinen Studentinnen und Studenten, ich schimpfe nie auf den Gesetzgeber.
Nein.
Und ich schimpfe auch nicht auf die Finanzverwaltung und auch nicht auf die Finanzgerichtsbarkeit. Denn ich sage, wo kommt das Ganze eigentlich her? Weil es unsere Mentalität ist. Es ist unsere aller Mentalität. Und da müssen wir ansetzen. Es ist derjenige, der am lautesten schreit und der sich am lautesten beschwert. Und aufgrund seiner Mentalität sind die Sachverhalte so komplex, sind die Gesetze so komplex und sind auch die Urteile so komplex. Das sitzt keiner im Finanzministerium und denkt sich aus, was für einen Unsinn kann ich heute ins Gesetz schreiben, sondern es ist wirklich, Herr Böke, um es den Zuhörern zu und klar zu machen, er schüttelt gerade ein wenig mit dem Kopf. Aber der Punkt ist wirklich, dass da wir alle, und das ist in anderen Bereichen eben auch so, alle Bürgerinnen und Bürger da wirklich über einen zumindest kleinen Mentalitätswechsel mit etwas nachdenken sollten, mit etwas mehr Großzügigkeit, mit etwas mehr Toleranz auch dem Steuerrecht gegenübertreten sollten und insbesondere auch dem Gesetzgeber und der Finanzverwaltung gegenübertreten sollten. Und da können wir appellieren, können alle auch ein wenig in dem Bereich, wo wir tätig sind, versuchen, das zu beeinflussen. Und dann geben wir die Hoffnung nicht auf, insbesondere als wir hier so nett zusammensitzen, anlässlich des Seminars zum aktuellen Steuerrecht des Steuerberatverbands Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Hamburg mit Blick auf das Mittelmeer. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Ja, vielen Dank.